Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Also Sex kann noch so gut sein, wenn er mit Liebe passiert, dann wird er immer besser sein. Das ist, glaube ich, einfach so.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken. Der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Eine neue Folge Hinter den Laken. Hallo, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung, freut mich hier zu sein.
Ich werde dich natürlich jetzt direkt erstmal in den Quickie schmeißen, bevor wir überhaupt rausfinden, wer da sitzt. Bist du ready?
Ich bin ready.
Mit welchem Star würdest du am ehesten Sex haben wollen?
Brittany Murphy, leider verstorben.
Vor dem Partner masturbieren, hot oder nicht?
Hot.
Bist du eher laut oder leise?
Laut.
Was ist dir bei Partnern lieber, laut oder leise?
Laut.
Wie wichtig ist dir Kommunikation beim Sex?
Sehr.
Hattest du schon mal Telefonsex?
Ja.
Hattest du schon mal Sex mit mehreren Leuten gleichzeitig?
Ja.
Wie wichtig ist dir Sex in einer Beziehung auf einer Skala von 1 bis 10?
8.
Mhm. Wie stehst du zu One-Night-Stands?
Nicht so mein Ding.
Mhm. Und jetzt die letzte Frage. Du hattest das so süß gesagt in der, im Vorgespräch, die Bonusfrage, glaube ich.
Die Superzahl.
Die Superzahl. Was ist besser als Sex?
Vieles. Ich würde sagen, Ausdruck.
Spannend. Ausdruck?
Mhm.
Magst du da einmal ganz kurz so ein bisschen drauf eingehen, was du genau meinst?
Na, ich habe mich gefragt, was in nicht sexuellem Rahmen das Wichtigste ist. Und das ist die Möglichkeit, sich auszudrücken.
Voll schön. Das war dein Quickie, vielen Dank.
Dankeschön.
Geil. Okay, Ausdruck. Das fand ich ja so richtig schön philosophisch. Richtig gut. Okay, magst du dich uns mal vorstellen?
Gerne. Ich bin Maxim, 33. Heterosexueller Cis-Mann. Heterosexuell aber in Klammern gesetzt, weil ich mich eigentlich mindestens mal als heteroflexibel begreife.
Mhm.
Eher sogar davon ausgehe, dass wir eigentlich tendenziell alle Paaren sind, alle Paaren sexuell auf die Welt kommen und uns nicht in Geschlechter verlieben, sondern in Personen, in Menschen und dass es die Verbindung an sich ist, die uns lieben lässt.
Mhm.
Und dennoch habe ich aber mich selten in jemanden verliebt, der nicht cis-weiblich war.
Ah ja.
Was nicht heißt, dass da nicht auch sexuelle Handlungen vorgekommen sind, die ich auch genossen habe. Aber wenn es um Liebe und Dating und Beziehung ging, ist es noch nie so weit gekommen. Deswegen bin ich da in einem Prozess noch. Aber ja.
Okay. Und wie ist deine aktuelle Situation sex-wise und beziehungs-wise?
Single.
Mhm.
Seit ein paar Monaten erst wieder.
Ah, okay. Mhm.
Und so wenig aktiv sexuell wie noch nie in meinem Leben.
Oh, spannend. Mhm. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Deine letzte Beziehung, wie lang ging die?
2 Jahre.
2 Jahre, okay. Und du sagst noch nicht so lange. Hattest du in der Zeit schon wieder Sex oder bist du jetzt gerade in einer komplett enthaltsamen Phase?
Ich hatte seitdem wieder Sex. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen rangetastet. Also für mich war es ein Prozess, während der Trennung, also dieser Trennungsphase, zu bemerken, dass ich generell das Gefühl hatte, meine Herangehensweise an mein Sexualleben ein bisschen ändern zu wollen. Sowohl was den Sex an sich angeht, als auch Masturbation. Weil ich gemerkt habe, dass ich seit, ich glaube, ja, meinem 13. Lebensjahr eigentlich masturbiert habe, auch fast täglich. Mhm. Und das eigentlich mehr eine Gewohnheit und ein Mittel zum Zweck geworden ist, als irgendwas, was mit Lust tatsächlich zu tun hat. Irgendwas, was wirklich meiner Sexualität entspringt. Und da habe ich für mich gemerkt, okay, ich möchte gerne aufhören zu masturbieren und erstmal gucken, wie mein Körper darauf reagiert.
Oh, spannend, ja.
Und das ist halt zeitgleich auch passiert zu dieser Phase, in der ich mich getrennt habe. Und wir haben auch, als wir noch zusammen waren, gemeinsam beschlossen, dass wir uns mal einen Monat komplett enthaltsam verhalten möchten, obwohl wir im selben Bett geschlafen haben, was nicht einfach war. Aber einfach mal, um zu challengen, auch um zu gucken, wie wir dadurch anders miteinander vielleicht umgehen und wie wir uns auch anders wertschätzen können. Und ich habe dann in diesem Prozess gemerkt, dass ich gerne für mich komplett erstmal enthaltsam sein möchte. Auch nachdem ich mich getrennt habe, war ich dann 7 Wochen komplett, was für viele gar nichts ist, ne? Also man muss das ein bisschen relativieren. Ich sage das jetzt so, aber für viele andere, die eher asexuell unterwegs sind, ist das überhaupt kein Ding. Aber ich sag mal so, man muss das vielleicht in den Kontext bringen, dass ich schon immer ein ausgeprägtes Sexualleben hatte und das auch für mich so als wichtig empfunden habe und das in großen Teilen in meinem Leben hatte. Und ich da erstmal dann rausgezoomt habe und gemerkt habe, okay, ich merke, hier passiert was oder ich möchte, dass sich was ändert, weil so wie es war, hat es mich eher unbefriedigt zurückgelassen. Nicht nur sexuell, sondern eben auch spirituell vielleicht.
Spannend, ja.
Und ja, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen wieder angetastet und merke aber, dass mich da die Begegnungen, wenn sie nicht wirklich sich richtig anfühlen, auch eher, mit einem Gefühl zurücklassen, wo ich mich nicht mehr, sondern weniger fühle. Also ein bisschen vorsichtiger damit umgehen möchte, mit wem ich mich da ins Bett begebe oder wohin auch immer, wo man sich auch
sagt. Das klingt, da müssen wir auf jeden Fall gleich noch tiefer einsteigen, wenn du magst. Mhm. Ich würde total gerne auch hören, ne, wie dein Sexleben vorher so war, ne, also in der Zeit, in der du täglich masturbiert hast und Sex für dich einen großen Stellenwert eingenommen hat. Und ich glaube, dieses Gefühl von, wie hattest du es ausgedrückt? Ich habe es auf jeden Fall direkt gefühlt, also diese Leere, die nach Sex sein kann, wenn es nicht die Seele erfüllt, sag ich
das
mal.
Das weniger anstatt des Mehrs.
Ja, genau. Da würde ich total gerne drauf eingehen und auch welche Schritte du jetzt gehen willst und wirst, ne? Und wie sich das jetzt auch angefühlt hat. Mhm. Vielleicht nochmal schnell unsere Kennenlernfragen einmal abschließend. Weißt du, mit wie vielen Menschen du bisher in deinem Leben Sex hattest?
Ja, 150 plus minus 5.
Plus minus 5. Okay. Hast du eine Liste geführt? Oder?
Ja.
Spannend. Hast du hast du eine physische Liste? Ja. Geil. Okay. Und weißt du, wann du dein erstes Mal hattest? Also wie alt du warst?
Es gab nicht das eine erste Mal. Aha. Es waren Versuche, die,
love it,
die rückblickend auch ein bisschen komisch sind, aber zum Glück mit einer Person, mit der ich damals lange genug zusammen war, dass dann Vertrauen entstanden ist und dann war das auch einigermaßen schambefreit. Aber ich habe nicht die Erinnerung an dieses eine erste Mal, sondern an die Versuche, die dann irgendwann mehr oder weniger geglückt sind.
Geil, okay.
Da war ich 14.
14, okay. Ja. Und was waren das so für Versuche? Also ist das eine Sache von, ich sag mal, eine Erektion aufrecht zu erhalten oder ein vorzeitiger Samenerguss oder ich hatte zum Beispiel mal jemanden im Podcast, der hat gesagt, er war total überrascht, dann rauszufinden, wo das Loch war und hat es halt am Anfang auch gar nicht gefunden. Und ich denke mir halt so, das ist, ne, wenn du deine ersten Versuche hast, so, who knows?
Sowohl als auch, also nicht die Erektionsprobleme, sondern eher frühzeitig zu kommen war ein Ding. Also obwohl ich vielleicht noch gar nicht drin war, schon.
Das ist ja aufregend auch.
Ja, es war unglaublich aufregend. Manchmal denkt man zurück und wünscht sich wieder so zu fühlen wie damals, wo jede kleine Berührung Sensations auslöst. Aber vielleicht ist sogar auch, worüber wir eben gesprochen haben, also dieser Prozess der sexuellen Entschlackung etwas, was mich wieder dahin führt oder was zumindest mit dem Ziel einhergeht, wieder mehr zu fühlen und mehr in dem Moment zu sein. Deswegen da kurz der Schlenker. Aber ja, vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht wusste, wohin. Das kann auch sein, ich weiß es nicht genau. Da ist die Erinnerung ein bisschen verblasst, aber Es gab, glaube ich, 2 oder sogar 3 Tage, wo wir dann uns eingestimmt haben, bis irgendwann klar war, so wird es mechanisch auch funktionieren.
So läuft's. Ja. Ach, schön. Ja. Okay. Und dann vielleicht noch die letzte Kennenlernfrage. Mhm. Wann genau war dein letztes Mal und wie war's?
Vor etwa 2 Wochen. Mhm. Und es war okay.
Okay.
Es war okay. Ich bin, wie gesagt, in einer Trennungsphase. Mhm. Ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht einfach so sehr genießen, mit jemandem intim zu sein, wie ich es in einer anderen Phase meines Lebens könnte. Dennoch hatte ich das Glück, das mit jemandem gemacht zu haben, wo ich das Gefühl hatte, mich fallen lassen zu können. Und es war nicht einfach irgendwie erzwungen. Es war auch nicht einfach jemand random auf einer Party aufgegabelt oder sowas, sondern es war tatsächlich schön. Es ist nur dann, dass davon sich wieder nach Hause begeben und das Gefühl haben, krass, also Sex ohne Liebe ist halt wirklich nur bis dahin reizvoll, wenn man vor allem noch in einer Phase befindet, in der man aufarbeitet, was man vorher in einer Beziehung alles hatte. Mhm.
Boah, das ist schon ein krasser Gegensatz dann auch.
Genau, also Sex kann noch so gut sein, wenn er mit Liebe passiert, dann wird er immer besser sein. Das ist, glaube ich, einfach so.
Wie siehst du untenrum aus?
Ich bin eher oliv vom Ton, eher ein bisschen dunkler. Das letzte Mal ist viele Jahre her, aber als ich gemessen habe, waren es 17 cm in der Länge und 6 in der Breite. Mhm. Gerade. Und meine Hoden sind rasiert, nicht aber drumherum.
Oh, spannend.
Ja.
Ist das einfach eine Fashion-Entscheidung irgendwann gewesen?
Nein. Aha. Es ist, da bin ich auch wirklich Befürworter dieser Technik. Habe ich schon viele Gespräche zugeführt. Ist natürlich auch lustig gemeint, aber ich spüre so viel mehr an meinen Hoden, wenn die rasiert sind. Und ich habe das Gefühl, jede Fingerkuppe, jeder Finger, der darüber streicht oder jede Zunge auch, wird ganz anders wahrgenommen. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der das nicht macht oder noch nie gemacht hat, das auszuprobieren, weil es ist es wert. Das macht einen großen Unterschied.
Wie cool, natürlich. Ich meine, ja. Vielleicht einmal ganz kurz, bist du beschnitten, ja oder nein?
Nein.
Nein.
Aber habe das von meinem Vater beigebracht bekommen, dass die Vorhaut quasi so oft wie möglich nach hinten gezogen werden sollte, aus hygienischen Gründen. Das heißt, ich wurde schon oft, zum Beispiel beim Check-up wurde gesagt, sie sind ja beschnitten, und dann musste ich darauf hinweisen, dass ich es tatsächlich nicht bin. Also es ist so ein bisschen was dazwischen scheinbar, ich weiß auch nicht.
Spannend, okay.
Ich bin nicht beschnitten, aber ich habe kein klassisches Rüsselchen meistens.
Okay, zurückgezogen also.
Ja.
Genau. Fleischpenis oder Blutpenis?
Blut.
Blut. Mhm. Da habe ich letztens noch eine Nachricht bekommen, dass die Person früher da echt unsicher war, wenn es um Umkleiden und so ging, ne, weil der deutlich kleiner aussah als vielleicht von anderen. Mhm. Hast du eine Wahrnehmung dazu? Also kennst du diese, ich sag mal, Locker-Room-Gespräche, wo dann Größen verglichen werden und wo das dann relevant wird?
Ja, ich kann mich erinnern, dass wir in meiner Jugend in der Fußballmannschaft einen Kollegen hatten, einen Mitspieler, der einen Fleischpenis hatte und noch dazu der Größtgewachsene war, also am höchsten gewachsen. Mhm. Und darüber wurde viel gesprochen, weil er, glaube ich, der einzige Vertreter der Fleischpenisse da war. Ich hatte da nie so ein Thema mit.
Okay, also war...
Aber ich glaube, wir hatten das alle als Jungs mal, dass wir... Also wahrscheinlich diejenigen, die einen Blutpenis haben, so, dass wir mal in einer Situation waren, wo wir dachten, oh, jetzt ist er gerade nicht in seinem besten Licht, weil er ist ja nicht gefüllt quasi. Das kenne ich auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, doch. Hattest du jemals irgendwelche Unsicherheiten im Sinne von, man kriegt ja schon sehr, sehr früh in Schulzeiten, also zumindest ich kenne das unter den Mädchen, ne, dass man Vorschriften kriegt und Medienberichte kriegt, wie man auszusehen hat und ne, Innis und Outies und bla bla bla. Und bei Menschen mit Penis war es ja oft auch die Größe, dass man ganz früh schon anfängt, sich zu vergleichen und so weiter und so fort. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, das war für dich nicht so ein Thema. War das Zufall oder hast du da einen Tipp für Leute, die Unsicherheiten kennen?
Nee, ich glaube, ich hatte generell mit meinem Körper mal ein ganz gutes Verhältnis und da auch nicht den Anspruch, irgendwie den größten zu haben, sondern mein Anspruch war ein anderer. Und deswegen, ja, glaube ich, war das für mich nie so relevant.
Relevant, ja. Dein Anspruch war ein anderer.
Naja, sagen wir so. Ich bin erzogen worden von einer alleinerziehenden Mama, einer Feministin auch, die mir sehr früh beigebracht hat, dass es andere Dinge gibt, die zählen.
Nice.
Deswegen wusste ich, es wird immer jemanden geben, der größer ist, aber ich werde bestimmt mit anderen Dingen auch meine Sache gut machen können.
Okay, ich glaube, das ist jetzt mal der perfekte Einstieg. Um ein bisschen drüber zu sprechen, wie sich denn bei dir alles dahin entwickelt hat, dass du jetzt ganz neue Wege gehst. In den ersten Minuten habe ich jetzt von dir erfahren, du hast viel ausprobiert und auch viele Sexualpartner gehabt und hast eben früh dir auch schon Gedanken gemacht, wie man Pleasure bringen kann. Zumindest klang das jetzt für mich so.
Mhm. Ja, wie man Sex genießen kann, ohne zu sehr in seinem Kopf zu sein vielleicht, ja.
Mhm. Und irgendwann kam dann, ist das eine Abgestumpftheit?
Ja, da müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen, was so meine Sexualgeschichte, kann man fast sagen, ist.
Wir machen jetzt den historischen Abriss.
Genau, naja, mein persönlicher ist zumindest der, dass ich in relativ jungen Jahren, also als Teenager noch, mit BDSM in Berührung gekommen bin und dann mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Tatsächlich am Anfang gar nicht so sehr von mir ausgehend, sondern von meinen damaligen Sexualpartnerinnen, die von mir manches eingefordert haben, was für mich am Anfang aufregend war, aber ich wusste gar nicht, dass das Teil sein könnte oder dass gerade auch aus so einer moralischen Perspektive es vielleicht verwerflich sein könnte, manche Praktiken zu machen. Und dann aber festgestellt, na gut, ich meine, wenn sie von jemandem verlangt werden und da offensichtlich Genuss mit einhergeht, dann ist es ja was Schönes, dieses Vertrauen zu bekommen, dass ich derjenige sein kann, der das dann ausübt und ausführt. Und ich habe dann darüber gemerkt, okay, es gibt auch Sachen, die mir sehr gut gefallen. Und damit war dem Thema BDSM Tür und Tor geöffnet. Und ich habe mich auch dann mit meinem Umzug nach Berlin in meinen frühen 20ern natürlich ein bisschen austoben und da erforschen können. Und habe dann in meinen Mid-20ern angefangen, Ethnologie und Kulturwissenschaften zu studieren und mich da auf Sexualität spezialisiert und dann später auch meine Bachelorarbeit über das Thema Consent im BDSM geschrieben.
Crazy! Mhm.
Und darin sowohl mein Interesse für das Thema an sich als auch meine These dort vorstellen können, dass wir als Gesellschaft sehr, sehr viel lernen können eigentlich von den Consent-Regeln, von der Kommunikation, die im BDSM eigentlich gebräuchlich sind, weil wir dort einen Rahmen haben, wo verhandelt wird und wo das Nein selbstverständlich ist und auch die Kommunikation, die klare, transparente Kommunikation über Wünsche und Tabus und Bedürfnisse einfach so viel normaler ist. Ja, also es gehört zum Regelwerk quasi dazu. Es gehört zur Identität, zur sexuellen Identität dazu. Und ja, darüber habe ich dann viel geforscht. Und,
richtig cool.
Und habe das auch echt gerne gemacht. Und wenn du, um zurück zu deiner Frage zu kommen, von Abgestumpftheit sprichst, muss ich sagen, jetzt mit so 13, 14 Jahren, wo ich persönlich mit dem Thema zu tun habe, bin ich sehr dankbar um die Erfahrung und ich habe da sehr viel gesehen und erlebt. Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass ich eine gewisse Abgestumpftheit dadurch erfahren habe. Und dementsprechend auch dieser Prozess, den ich eben beschrieben habe, der Enthaltsamkeit daher kommt oder das Bedürfnis danach daher kommt, dass ich mich zumindest auch hin und wieder mal in etwas verloren habe, von dem ich dann gemerkt habe, das ist vielleicht eine Reizüberflutung oder das ist ein sehr intensives Erleben, aber es lässt mich eben, wir hatten das eben auch schon mal ansatzweise, es lässt mich dann nicht mit einem Mehrwert zurück oder mit dem Gefühl, wirklich bereichert davon vorzugehen, sondern es kann auch erdrückend sein vielleicht oder es kann zumindest im wahrsten Sinne des Wortes abstumpfen und man erlebt es mehr als Co-Pilot, denn als wirklicher Fahrer mit voller Kontrolle und Aufmerksamkeit manchmal. Ja.
Da eröffnen sich für mich jetzt ungefähr 15 Stränge, wo ich nachfragen will.
Sehr, sehr gerne.
Fangen wir vielleicht mal von vorne an sozusagen. Du hast gesagt, du hast Partnerinnen gehabt, die BDSM-Interesse hatten. Mhm. Und das war schon in deinen Teenagerjahren sozusagen. Kannst du mir mal so eine konkrete Story erzählen, so was du denn mal ausprobiert hast, bevor du überhaupt irgendeine Ahnung hattest und wie sich das angefühlt hat?
Ja, gern. Also es ist tatsächlich da ziemlich beispielhaft, wie das vielen Menschen widerfährt eigentlich. Es gibt so diese drei Einsteigerpraktiken. Das Spanking, das Würgen, und das Deep Throaten, wo man sagen kann, dass es sehr viele Leute gibt, die das praktizieren und auch darauf stehen und gleichermaßen sehr viele Leute, die das überhaupt nicht in ihrem Bett haben wollen. Und das Erste, das Banken, ist ja ein Schlagen. Ne? Also dementsprechend ist das auf jeden Fall schon mal etwas, was mit einer gewissen Hemmung verbunden ist, weil wenn man beigebracht bekommt, dass Sex ein Austausch von Intimität und Zuneigung ist, dann ist das Schlagen ja erstmal kontraintuitiv. und dementsprechend habe ich da als Teenager erstmal mich rantasten müssen. Nun sind wir aber auch alle im 21. Jahrhundert aufgewachsen und sind mit SM-Popkultur konfrontiert, wie es noch nie der Fall war vorher. Und in einer sehr sexualisierten Gesellschaft aufgewachsen, wo man natürlich sowas schon mal gesehen hat. Und auch ich bin natürlich mit Pornos und dergleichen aufgewachsen. Aber es ist nochmal was ganz anderes, das selbst zu praktizieren. Aber ich würde sagen, das sind die drei Praktiken, die ja die eingangs stattgefunden haben, wo man dann ein Gefühl dafür bekommt, dass Sex auch eben ein Machtspiel sein kann. Und zwar ein Rollenspiel, wo klar ist, eine Person übernimmt eine gewisse dominante Rolle, die andere Person unterwirft sich.
Wurdest du geschlagen oder hast du geschlagen?
Ich habe geschlagen.
War das geil? Also hat das Horniness ausgelöst oder war das schon auch einfach erstmal angsteinflößend und man hat ja dann eine gewisse Verantwortung, die man erfüllen möchte immer, und so? Ja.
Es war ein sehr schneller Übergang von Aufregung zu Lust und ich habe da auch gemerkt, dass ich sadistische Tendenzen habe, dass ich durchaus Spaß daran habe, auch Schmerzen zuzufügen, aber eben auch immer das Bedürfnis, da wirklich das auf einer konsensuellen Basis zu machen. Also ich war immer darauf bedacht, dass ich da keine Grenzen überschreite. Und das ist gerade in dem Alter eben auch, wo man heranwächst und das alles zum ersten Mal vielleicht macht oder auch mit jemandem zusammen das erste Mal erfährt, das ist ein sehr fragiles erstes Mal, ein sehr fragiles erstes Erfahren. Und da musste ich mich erstmal daran gewöhnen, dass ich Neigungen habe, die vielleicht auf dem ersten Blick verwerflich sind und auch mein Gegenüber da von mir Sachen erwartet oder vielleicht sich wünscht, von denen ich dachte, dass sie da nichts verloren haben. Aber wie gesagt, der Übergang kam schnell und dann habe ich mich da auch zurechtgefunden und gemerkt, okay, das ist etwas, wo ich viel mit anfangen kann, wo ich viel draus zehre, wo ich vor allem der Verantwortung wegen und des Vertrauens, die damit einhergehen, natürlich nochmal eine andere Intensität vielleicht erfahre, als jetzt bei einem vorhersehbaren Geschlechtsverkehr mit den drei Stellungen Reiter, Missionar und Doggy. Und dass sich da eine Welt eröffnet, wo ich sehr daran interessiert war und auch mich natürlich gefragt habe. Also es ist immer so ein Adrenalin, das damit auch einhergeht natürlich. Ja. Und ich mich gefragt habe, ist das okay? Bis wohin ist das okay? Was ist es ein Tabu, das hier gerade praktiziert wird? Oder ja, es ist,
war das ein guter Gedanke oder ein schlechter Gedanke? Ist das ein Tabu, was hier gerade praktiziert wird?
Ne, das Ding bei Tabus ist, wir Menschen fühlen uns gerade im sexuellen Maße oft angezogen von Tabus. Es reizt uns, die auszutesten. Und ich glaube, da hat jeder seine eigene Grenze. Es gibt die Tabus, die man noch heiß findet. Und es gibt vor allem natürlich in den Fantasien. Praktisch ist das nochmal was anderes. Mhm. Aber es gibt auch tatsächliche Tabus. Und eben das ist ja, was ich auch dann später erforscht habe oder versucht habe, so ein bisschen zu dekonstruieren in meiner Arbeit, dass wir da Kommunikationsverhalten haben, also wirklich eine Art von Rahmen erschaffen beim BDSM, wo es Spielregeln gibt und auch eine Spielwiese, in der man sich ausprobieren kann und zu jedem Zeitpunkt sagen kann, dass es bis hierhin geht und vielleicht dann nicht mehr. Und dann gibt es, was sehr viel praktiziert wird, natürlich auch das Ampelsystem, also grün ist top, bei gelb ist Vorsicht geboten. Wenn man sagt gelb, dann ist schon vielleicht jetzt mal darauf achten, dass es nicht noch mehr wird oder aber sogar mal komplett stoppen. Und rot ist halt wirklich stopp, jetzt sofort und nicht weiter. Mhm. Und wenn man sich diese Tools aneignet und auch das Glück hat, mit jemandem zu praktizieren, dem man vertraut, dann ist diese Spielwiese eben ein wunderbares Tool, um sich und seine Sexualität kennenzulernen und auch nochmal eine andere Wertschätzung für Sex als solches zu haben. Mhm. Im besten Falle.
Im besten Falle.
Es kann, und da muss man natürlich auch drüber reden, es kann auch genau das Gegenteil sein. Es kann auch sein, dass man sich in einer Situation befindet, in der all das gegeben sein sollte, aber man sich vielleicht doch überfordert fühlt. Man doch zu einem Punkt kommt, in dem man sagt, ich genieße das gerade nicht mehr. Es kann sogar vorkommen, dass man gerne Nein sagen möchte und man ist dazu nicht mehr in der Lage. Es gibt da sicherlich auch die Kehrseite der Medaille, über die man genauso reden muss. Aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, für mich war es ein aufregendes Erleben und auch ein Prozess, der eigentlich bis heute anhält. Also der Bezug zu Sexualität und eben BDSM irgendwie angeht. Ja.
Und dann bist du nach Berlin gekommen und in die Szene mal eingestiegen, sozusagen.
Ja,
du lachst so?
Ja, ich lache, weil im Intro meiner Arbeit, in meiner Bachelorarbeit, habe ich genau das eigentlich so ein bisschen beschrieben. Da steht so ungefähr, als ich im Jahr 2013 aus der westdeutschen Provinz nach Berlin gezogen bin und mit Freunden den Berliner Sexclub KitKat besucht habe, wurde ich Zeuge einer Situation, in der ein Pärchen auf mich zukam. Der Mann hatte sein Hündchen an die Leine gebunden. Das Hündchen komplett in Latexkostüm kroch vor ihm her und bellte und schaute sich herum und schnüffelte und verhielt sich komplett wie ein Hund. Und das Herrchen lächelte uns an und hat uns dann später angesprochen, ob wir nicht mal streichen wollen würden. Und das war mein erster KitKat-Besuch. Mhm. Und dementsprechend auch der Moment, in dem, jetzt abseits von meinem persönlichen Zugang zu BDSM, ich gemerkt habe, was da für eine Welt eigentlich mit einhergeht oder was, wie groß eigentlich die Möglichkeiten sind.
Warte. Hast du gestreichelt?
Natürlich. Da hatte ich keine Berührungsängste. Nee, eben, ich habe das schön gefunden, dass das existiert. Auch wenn man aus der Provinz kommt, dann hat man den Kontrast zu einem KitKat-Club, in dem man sexuell frei sein kann und da überhaupt keine, bestenfalls, überhaupt kein Judgment ist, kein Verurteilen, sondern ein Empowerment seiner Neigung und des Auslebens der. Und naja, dieser Moment, ich beschreibe den, weil der für mich schon prägend war. Also ich dann schon gemerkt habe, dass das eine Freiheit ist, für die ich mich auch gerne einsetzen möchte. Und ich von dem Punkt an mich so ein bisschen auch als Teil dessen begriffen habe.
Voll schön. Hm. Hattest du dann auch in den Jahren danach oder auch an dem Abend auch Sex im KitKat Club?
Ist vorgekommen, aber ist nicht so mein Ding gewesen.
Oh, weil?
Weil ich schon immer, das knüpft an die Frage an, ob ich auf One-Night-Stands stehe, schon immer ein Fan davon war, selbst im besten Case, wenn ich jemanden kennenlerne auf einer Party und man versteht sich top und es ist ein sexueller Reiz da, es ist irgendwie eine Chemie, dann würde ich immer sagen, lass uns Nummern austauschen, lass uns wiedersehen, nüchtern und dann wird es wahrscheinlich richtig gut, weil dann haben wir ja schon rausgefunden, A, es ist ein körperlicher Reiz, B, anscheinend haben wir uns auch was zu sagen, weil wir haben jetzt nicht nach 2 Minuten einfach gesagt, hey, wollen wir auf Toilette gehen oder sowas, sondern da ist anscheinend irgendeine Form von Interesse gegeben und auch Kompatibilität und dann sich wiederzusehen, das ist ja mit einem ganz anderen Kitzel auch verbunden und dann kann man sich, glaube ich, auch viel intensiver erleben. Deswegen, es ist vorgekommen, dass ich Sex mit KitKat hatte, aber es ist selten gewesen.
Okay.
Meistens, ich glaube, fast immer mit Personen, mit denen ich dann gekommen bin.
Ah, okay, also wo du schon eine längere Geschichte gemeinsam hattest, sozusagen. Ja. Hm. Du hattest am Anfang erzählt, dass du eben in den Jahren, in denen du BDSM betrieben hast, das klingt so wie was, wo man jetzt von in Rente gegangen ist,
ja.
dass du auch, ich sag mal, krasse Erlebnisse hattest, also im Sinne von Reizüberflutung. Und wer einen Sex-Podcast anhören möchte, natürlich all die juicy Details. Magst du mal so 1, 2 Storys erzählen von Sachen, die einfach für dich sehr einschneidend oder krass waren?
Gerne. Also einmal persönlicher Natur, also auf einer persönlichen Ebene. Ich hatte ein Verhältnis zu einer Frau. Es ist nie zu einer Beziehung gekommen, weil das war Long Distance. Und ja, es hat im Endeffekt nicht für eine Beziehung gereicht. Aber es war schon sehr intensiv und ging über einige Zeit. Und wir haben uns mal in ein BDSM-Hotel quasi eingemietet, also mit voller Ausstattung, wie man sich das nur wünschen kann. Und das war sehr schön, kann ich nur empfehlen.
Cool.
Das Problem an diesem Tag war, dass sie sich vorgenommen hatte, etwas zu machen, was ich nicht imstande war zu bieten, beziehungsweise was ich nicht bereit war zu machen. Und zwar stand sie auf Knife Play, also Messerspiele. Und das an sich ist ja schon ein sehr gefährliches Unterfangen. Ne? Wenn Messer im Spiel sind, dann muss man aufpassen. Und in dem Fall war es aber so, dass sie die Fantasie hatte, im Whirlpool des Hotelzimmers quasi zu liegen und diese Messerspiele so weit gehen zu lassen, dass sich das Wasser rot färbt und dass wir vor allem das Ganze auch noch filmen.
Mhm.
Und ich hatte schon die Erfahrung gemacht, mit Messern zu hantieren und da habe ich mich oder da fühle ich mich auch sicher mit, aber um einen ganzen Whirlpool in rötliche Farbe zu tauchen, muss schon einiges an Blut fließen.
Mhm.
Das heißt, das ist wirklich an sich eine gefährliche Sache, die viel Verantwortung und viel Vertrauen bedarf und dazu das Ganze auch noch zu filmen, habe ich für mich nicht mit mir vereinbaren können, also habe ich einfach nicht gefühlt und da musste ich dann quasi Nein sagen und bin da auch rausgegangen mit einem Gefühl von, ich muss, glaube ich, klarer meine Grenzen ziehen und das eben als der vermeintliche Dom. Also man hat das Klischee, dass diejenigen, die in der dominanten Position sind, diejenigen sind, die es so weit treiben, wie sie können und man und dann als
auch Sub, alles entscheiden und so.
Genau, ne? Die auch alles entscheiden und man als Sub eigentlich nur dann mit sich machen lässt. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Es gibt immer wieder Situationen, wo man als Top selbst seine oder Dom selbst seine Grenzen ziehen muss und das auch ja teilweise in Momenten, wo man sie nicht kommen sieht. Es gibt dann noch eine andere Situation mit derselben Frau. Sie hat nämlich so ein bisschen die Tendenz gehabt, sich nicht an die Regeln zu halten.
Mhm.
Und das meine ich nicht in einem cheeky Sinne.
Nicht,
dass man,
nicht Brad-mäßig.
Genau, nicht Brad-mäßig, dass man das macht, um so ein bisschen dann doch nochmal einen Hieb mehr zu bekommen oder einen Schmerzensgrad mehr, sondern dass es da wirklich Regelbrüche gab von den vereinbarten Regeln und die quasi von ihr dazu benutzt wurden, mich aus der Reserve zu locken, weil sie wollte quasi, dass ich außer Kontrolle gerate. Und
oh.
Das ist ein
Oh.
Ein schwieriges Ding, weil ich das gemerkt habe vorher schon mal in Ansätzen. Und ist halt gerade bei so, naja, BDSM-Praktiken, die wirklich mit gewissen Risiken verbunden sind. Also abgesehen davon, dass sie es immer sind, mental sind sie es in dem Fall auch körperlich nun mal. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe kein Vertrauen zu dieser Spielpartnerin in der Situation, weil sie hat den Kontrollverlust gesucht. Bei ihr selbst, aber eben auch bei mir. Und ja, das war ein Grund, warum das dann sich auch nicht mehr intensiviert hat, sondern aufgelöst hat, weil ich gemerkt habe, ich muss da für mich meine Grenzen ziehen. Und das ist sehr lehrreich gewesen, weil ich hatte das in der Form natürlich auch noch nicht vorher.
Oh, krass.
Ja. Das wäre mein erstes Beispiel auf persönlicher Ebene gewesen. Das zweite habe ich auch persönlich erlebt, aber ist jetzt nicht so aus meinem nahen Umfeld, sondern ich bin mehrmals auf Events gegangen, die sehr professionell organisiert sind und dann in größerem Kontext auch mit vielen Mitspielenden, kann man sagen. Und eines ist auf jeden Fall besonders, und zwar ein Frauenknast-Roleplay, wo ein ganzer Frau, also ehemaliger, tatsächlich existierender Frauenknast, der nicht mehr in Betrieb ist, gemietet wird und wurde, um dort Rollenspiele zu machen. Das findet statt mit Vorladung, mit Briefen nach Hause, mit Verhörung, dann mit Leibesvisitation, mit Verurteilung und dann in der Zelle landen. Und man hat da tatsächlich, ich glaube beim letzten Mal, als ich teilgenommen habe, das war vor meiner letzten Beziehung, also vor 2,5 Jahren etwa, hatten wir bestimmt 15 Frauen, die Insassinnen wurden.
Ja.
Das und, ist so geil. Und Frauen und Männer auf der Wächterinnenseite. Mhm. Und das Ganze ging über 12 Stunden.
Wow.
Und man hatte für jede Person, die teilgenommen hat, einen Katalog an Praktiken, die gewünscht sind und Praktiken, die stattfinden können, also wo quasi Consent gegeben ist und dann mit besonderen Wünschen noch, die notiert sind. Und natürlich eben auch Tabus. Und diese Steckbriefe hat man quasi dazu bekommen und dann hatte man die Möglichkeit, über einen Zeitraum von 12 Stunden auf die Zelle zu gehen und Verhöre und allerlei Sonstiges zu machen.
Also das Konzept ist schon cool.
Das Konzept ist sehr gut und es ist auch wirklich top organisiert. Ich kann da auch nur sagen, dass es richtig schön ist, auch zu sehen, dass das stattfindet und da mit bestem Wissen und Gewissen gearbeitet wird. Also Shoutout auch an dieser Stelle, ich werde die Namen nicht sagen, aber an die Organisatoren. Aber da muss ich schon sagen, als ich da rausgekommen bin, war ich abgestumpft. Weil, und das muss jeder für sich wissen, aber ich habe natürlich an dem Tag mit mehr als einer Person zu tun gehabt, in einem Rahmen, der an sich schon sehr intensiv ist, also ein Roleplay in einer Zelle mit einer Person, wo du dich selbst als Wärter und sie als Gefangene, man kann das ja in ganz unterschiedlichen Formen ausführen und denken und sich dann ausleben. Wenn es nur eine Person gewesen wäre, wäre es schon intens gewesen. Mhm. In dem Fall war aber vorgegeben, man hatte eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit mit einer Person und dann sollte man auch das Ganze wieder wechseln. Das heißt, es sollte stetiger Wechsel passieren, damit auch niemand gelangweilt wird oder jemand das Gefühl hatte, oh, ich bin da jetzt und ich bleibe hier auch, weil es gefällt mir gerade gut. Also quasi um Demokratie walten zu lassen und keine Besitzansprüche oder dergleichen zuzulassen, wurde das so organisiert. Und da, das ist eine Erfahrung, die ist intensiv. Und ich bin mit gemischten Gefühlen rausgegangen.
Ey, verstehe ich total. Also vielleicht magst du mich und uns mal so ein bisschen da so richtig hin mitnehmen. Mhm. Ich stelle mir das ultra aufregend am Anfang vor und du bist ja dann wahrscheinlich dann mit dem Pulk an den WärterInnen, da kriegt man ja wahrscheinlich dann auch nochmal die Regeln gesagt und so weiter und so fort und man ist bestimmt super aufgeregt und vielleicht schon ein bisschen horny, weil ne, es geht gleich los in die Richtung und
mehr aufgeregt als horny, ehrlich gesagt.
Ah, echt? Ja. Ah, okay. Ja, spannend. Kommt die Horniness dann irgendwann oder ist es halt, weil es so ein Public-Ding ist und ne, und man ja auch performt und schauspielert, dass da gar nicht so eine richtige Horniness, sondern eher eine Aufregung kommt. Ich weiß es gar nicht. Also
ich kann nur für mich sprechen, aber ich brauche, um horny zu sein, irgendeine Form von Verbindungsgefühl. Und das ist halt in dem Rahmen nicht automatisch gegeben. Ja, das heißt, ich war bei der ersten Begegnung, die ich da hatte, dem ersten Akt, könnte man sagen, war ich nicht mal wirklich horny, sondern ich habe gedacht, okay, was wird gerade von mir erwartet? Ich habe mir den Steckbrief durchgelesen, habe mir ihre Wünsche und Bedürfnisse durchgelesen und habe gedacht, okay, jetzt muss ich das irgendwie bringen. Also es war mehr eine Dienstleistung in dem Sinne,
ja, voll,
als wirklich meine eigenen Bedürfnisse auszuleben und meine eigenen Wünsche dazu folgen und vor allem meiner Horniness, weil die kam dann später mit den Personen, wo ich das Gefühl hatte, ah, okay, hier matcht auch so zwischenmenschlich oder auch was die Wünsche angeht, ah, okay, da ist jemand, der hat da eine Praktik, die ich auch besonders mag. Mhm. Das ist in nicht allen Fällen gegeben.
Ja, klar.
Also es hatte auch was fast von einem Escort in dem
ich
Sinne.
Ich habe auch gerade gedacht,
BDSM-Escort-Fantasie ausleben, natürlich. Ja. Aber man tut sich gegenseitig den Gefallen.
Es ist irgendwie eine Performance von Sexualität, in dem Moment, in dem man es macht, weil man eben auf einen Steckbrief schaut und dann steht da was und dann macht man das halt, oder?
Ja.
Krass.
Es ist auf jeden Fall eine Performance, das würde ich auch sagen. Und da kommen wir dann wieder zum Thema abgestumpft sein. Wenn Sex generell und vor allem auch im BDSM nur Performance ist oder vor allem Performance, dann kann sie nicht das erfüllen, was du dir eigentlich dabei wünschst. Also so sehe ich es. Mhm. Weil eigentlich wünscht man sich ein Gefühl von verstanden werden, ein Gefühl von sich ausdrücken und ausleben können und das mit jemandem, der da wirklich kompatibel mit ist und dabei den Kopf ausschalten zu können und nicht das Gefühl zu haben, ich muss oder sollte das jetzt machen, sondern ich kann gerade machen, ohne drüber nachzudenken. Also eigentlich das Gegenteil von performen.
Ja, und ist es nicht auch ein bisschen das Gegenteil von Domming? Also ich kann machen, ohne drüber nachzudenken? Oder ist es im Idealfall auch im BDSM-Kontext so, dass, aber man lässt doch nie ganz los, oder?
Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber ich meine, das als Extrembeispiel mit dieser Knastsituation, dass es da nicht so ist, dass ich rausgegangen bin und sexuell komplett erfüllt war, sondern ich war überstimuliert.
Du warst wahrscheinlich wie nach so einem langen Arbeitstag, oder?
Genau, und ich war wirklich ausgelaugt. Ja, tatsächlich. Und es war auch das einzige von zwei Mal in meinem Leben, wo ich tatsächlich Viagra genommen habe.
Aha,
weil
spannend.
Das wurde sich dann so zum Ende des Abends, wurde sich das unter den Wärtern rumgegeben. Und ich habe da das erste Mal gedacht, ja, weißt du was, also hier geht es gerade wirklich nicht so um mich, sondern hier geht es darum, dass ich meine Leistung zeige.
Ja.
Und dann ist das vielleicht ein gutes Mittel in dem Fall.
Scheinbar warst du nicht der Einzige, wenn es darum ging.
Viele andere benutzen das recht häufig in der Szene, glaube ich. Weil, meiner Erfahrung nach, das ist ein ganz logisches Ding, es auch viele Leute gibt, die da einfach schon ein bisschen betagter sind.
Mhm.
Und ich glaube, alles über 50 wird sich mal Gedanken gemacht haben, das Thema. Nehmen wir einfach mal an. Meiner Erfahrung nach.
Du hast ja noch ein paar Jahre, aber wer weiß, wenn es den Podcast noch gibt, kannst du ja dann berichten kommen.
Richtig.
Kannst du dich dran erinnern, also du hast dann gesagt, ne, du kamst dann da in die Zelle und dann war es dann die erste Person, du guckst dir eine Checkliste an und überlegst einfach nur, was du performst.
Mhm.
Weißt du, mit wie vielen Menschen du, ich sag mal, sexuelle Handlungen im BDSM-Kontext vollzogen hast, aber auch, das ist ja auch nochmal auf einem anderen Blatt, mit wie vielen Leuten du penetrativen Sex hattest? Hattest du überhaupt welchen?
Ich weiß nicht, also an dem Tag?
Mhm.
Ja, mit drei verschiedenen.
Mhm.
Aber von, ich glaube, 8, 9, 10 vielleicht insgesamt, mit denen da Praktiken stattgefunden haben, penetrativen Sex nur mit drei.
Okay.
Das waren halt die Personen, wo ich das Gefühl hatte, also da habe ich es gewollt quasi.
Mhm.
Da, weil natürlich selbst bei einer sehr guten Kuration der Person dort, in dem Sinne, dass man da einfach jemanden hat, der weiß, was er sexuell möchte und ich spreche da gar nicht so sehr von Normschönheit oder sowas, aber einfach
für dich in dem Moment attraktiv,
genau,
ist, ne?
Für mich in dem Moment attraktiv ist und für mich auch als jemand rüberkommt, der will, was da passiert. Was, ne, wo ich vorher so ein bisschen meine Bedenken hatte, dass da vielleicht Leute als AnfängerInnen reinkommen und das mal mit sich machen lassen und dann bemerken, dass das alles zu intens. Und das hatte ich tatsächlich gar nicht das Gefühl. Also es war eine positive Überraschung. Und bei drei Personen hatte ich auch einfach Lust und dann, ja, war Penetration auch Teil dessen.
Das sind ja jetzt eigentlich schon mal zwei Themen, die für dich so Schlüsselmomente waren. Also ne, einmal diese Consent-Überschreitung der einen Spielpartnerin und dann aber einmal auch dieses leere Gefühl nach Performance, aber auch natürlich in sich in intensive Situationen mit anderen Menschen begeben. Ne? Das ist ja auch nochmal ein riesen Faktor. Wollen wir vielleicht einmal ganz kurz auf das Consent-Thema, weil das ja auch deine Forschung war, eingehen. Mhm. Da hast du ja selber am eigenen Leib eine Consent-Überschreitung erfahren, in dem Versuch deiner Spielpartnerin, dass du die Kontrolle verlierst. Mhm. Kannst du mir deine These deiner Arbeit nochmal sagen und mir sagen, wie du das im Laufe deiner Zeit auch in der BDSM-Szene erfahren hast, ne? Also wie man darüber spricht und wie man das in unsere Gesellschaft übertragen könnte?
Also die These der Arbeit ist quasi, dass Consent im BDSM ein Regelwerk mit sich bringt, von dem wir als Gesellschaft profitieren können und darin eben ein emanzipatorisches Potenzial besteht. Dass man sagt, wenn ich mich aus freien Stücken in sexuelle Handlungen begebe, die einen spielerischen Rahmen haben und da merke, welche Macht eigentlich damit einhergeht, wie viel mir eigentlich zusteht, selbst zu bestimmen, dann werde ich daraus gehen und mich mit meinem Körper und meiner Sexualität wohler fühlen. Das ist das Potenzial. Das ist nicht immer so, das ist nicht automatisch so natürlich, aber das ist die These quasi, der ich nachgegangen bin. Und um dem nachzugehen, habe ich erstmal versucht zu dekonstruieren, wie Consent eigentlich praktisch aussieht. Mhm. Also wie wird Sexualität gelebt in unserer Gesellschaft und was ist in dieser Gesellschaft überhaupt normal? Und dann habe ich festgestellt, wir haben eigentlich Skripte, an die wir uns halten. Also es gibt so ein bisschen vorgefertigte Skripte, die mit Normalität in unserer Gesellschaft verbunden sind. Ich reiße mal kurz eins an. Zwei Menschen treffen sich nach einem, sagen wir Tinder-Date oder Hinge heutzutage eher, in einer Bar, haben sich vorher noch nie gesehen, trinken vielleicht zwei Drinks, sind dementsprechend auch nicht mehr nüchtern, aber es ist ja Alkohol und in Maßen, deswegen ist das für uns vollkommen normal. Und gehen dann gemeinsam nach Hause, weil es ein hinreichender Vibe anscheinend ist, der vorhanden ist und eine Anziehung, die ausreicht, um sich auf das Körperliche einzulassen. Man geht also nach Hause. Und ab dem Moment, wo es sexuell wird, ist dann die Frage, was ist eigentlich Norm? Also was ist jetzt erwartbar? Warum ist zum Beispiel für beide Personen klar, dass Sex missionar passiert? Erstmal. Oder vielleicht Reiterstellung. Oder, ne, aber es sind nur ein paar wenige Möglichkeiten eigentlich da. Und sind diese Möglichkeiten notwendig? Natürlich nicht. Aber sie sind für uns quasi so der Gateway. Also so sehr normalisiert, dass wir quasi uns an denen entlanghangeln und wie in einem Skript eigentlich so Szenen nachspielen, um erstmal ein gewisses Fundament zu schaffen, auf dem man dann später aufbauen und sagen könnte, übrigens, ich stehe eigentlich mehr auf das und ich stehe eigentlich mehr auf das. Und viel schöner wäre es ja, wenn man wie im BDSM von vornherein sagen könnte, hey, schön dich kennenzulernen, übrigens, wir gehen ja jetzt zusammen nach Hause. Nur damit du es vorher weißt, ich mag das sehr und ich mag das gar nicht. Aber in den seltensten Fällen ist das nur der Fall, weil wir da wahrscheinlich auch noch der christlichen Tradition entspringend nicht gelernt haben, darüber zu sprechen, nicht schambefreit darüber zu sprechen. Und es hat natürlich auch einen Kitzel rauszufinden, was da alles zu erforschen ist.
Das
und
ist
nicht
so die Kehrseite, ne?
Genau, und nicht alles zu verbalisieren. Wenn man aber den jungen Leuten nicht beibringt, überhaupt drüber zu sprechen und vor allem in unserer Gesellschaft, muss man das ganz klar sagen, jungen Mädchen auch vielleicht nicht beigebracht hat, Nein zu sagen, sondern in einer von Pornografie maßgeblich beeinflussten Gesellschaft, die dem Male Gaze entspringt, jungen Frauen eher beigebracht hat, vielleicht Dinge zu machen, weil sie normal sind, vermeintlich normal sind oder auch einfach den Männern, den jungen Männern dann gefallen und dabei aber in ihren ersten Erfahrungen dann merken, sie haben das nicht aus Lust getan, sie haben das gemacht, weil es von ihnen erwartet wurde oder weil sie geglaubt haben, es würde von ihnen erwartet. Und deswegen, das sind so praktische Realitäten, die ich dann versucht habe, mit dem Consent-Verständnis von BDSM irgendwie in einen wissenschaftlichen Rahmen zu bringen und zu gucken, okay, wie können wir denn eigentlich dieses Potenzial, was da ist, in so einem kommunikativen Rahmen, wie können wir das ausarbeiten und können da vielleicht als Gesellschaft mal schauen, ob wir das nicht normalisieren, was vielleicht eigentlich in unserer Gesellschaft als deviant, als nicht normal wahrgenommen wird.
Ja, richtig cool. Für Leute, die das jetzt hören und sich denken, ja krass, das stimmt, habe ich bei einem Date noch nie besprochen, ne?
Mhm.
Oder auch selber sich nicht trauen, drüber zu sprechen, was, ne, oder das auch noch nie gemacht haben. Das ist ja auch eine erlernte Sache.
Mhm.
Wie würdest du da rangehen bei so einem Date? Also sagst du dann einfach, hey, was magst du eigentlich so? Das ist ja so eine weit gestellte Frage. Da wissen doch Leute dann gar nicht, was sie antworten sollen. Oder?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich tendenziell viel mehr angezogen fühle von Menschen, die gerne und offen über Sex reden können und auch wollen. Mhm. Es gibt aber auch natürlich sehr viele, die das nicht tun und die dann eher instinktiv ein Problem mit haben, weil sie das vielleicht nicht gewohnt sind. Aber ich würde eben jedem raten, zumindest mal vorher ansatzweise, bevor man sexuell aktiv wird, darüber zu reden, damit man weiß, dass man es könnte. Also wenn man wirklich gar nicht drüber redet und auch vielleicht sogar dann in so einer Situation, wo man nicht nüchtern ist, sich in Situationen begibt, wo einfach gewisse Risiken mit verbunden sind, dann sollte man vielleicht vorher mal abgecheckt haben, was für ein Sexualverständnis mein Gegenüber hat. Wenn man das nicht macht, dann, oder wenn man es vielleicht macht und dann rausfindet, ah, das ist nicht so kompatibel mit meinem Verständnis davon, dann weiß man, vielleicht sollte man nicht mit der Person nach Hause gehen.
Mhm.
Also mein Tipp ist, so viel und so transparent wie möglich und auch währenddessen noch zu jedem Zeitpunkt. Also es gibt beim Consent nicht ein, oh, ich habe jetzt ja gesagt, deswegen darf ich jetzt nicht mehr nein sagen, sondern es ist zu jedem Zeitpunkt widerrufbar. Es ist immer fragil und es ist immer vielschichtig und deswegen sollte man da sich niemals zu drängen oder überreden lassen, was ja auch vorkommt, oder auch einfach das Gefühl haben, etwas machen zu müssen, um jemandem zu imponieren. Niemand wird wirklich davon imponiert, dass man seine eigenen Grenzen übergeht. Und wenn doch, dann haben wir es da mit Menschen zu tun, mit denen wir nicht ins Bett gehen sollten.
Du hast ja jetzt schon von einigen Erfahrungen berichtet.
Mhm.
Und bevor wir uns vielleicht mal dem zuwenden, dass du jetzt in eine ganz andere Richtung dich neu entdeckst,
mhm,
würde ich total gerne einmal wissen, kannst du dich an den besten Sex deines Lebens erinnern? Oder an so, wenn ich dich nach richtig gutem Sex frage, mhm, was sind so die ersten Storys, die dir einfallen?
Es gibt eine Insel in Europa, die mein zweites Zuhause ist.
Mhm.
Und auf dieser Insel gibt es einen Bergfluss. Und der ist malerisch schön. Und da hatte ich wahrscheinlich den besten Sex meines Lebens. Und ich habe es auch noch auf Video.
Deswegen. What?
Ist das auf jeden Fall ganz, ganz oben. Weil es einfach, also wenn man die Ästhetik hat, man hat eine Person, mit der man sich sehr wohl fühlt und man hat diese Bilder auch irgendwie für immer in seinem Gedächtnis, das ist so eine schöne Kombination. Ich mag es generell, Sachen visuell festzuhalten.
Mhm.
Wenn es ästhetisch ist, wenn nicht, dann nicht. Also ich mache nicht einfach so per se irgendwie
also nicht
Kamera.
Irgendwie einfach.
Nee, also so einfach Home-Video nebenbei, ohne Vorbereitung, finde ich tatsächlich nicht interessant. Mhm. Aber wenn man die Möglichkeit hat, in einem ästhetischen Rahmen,
Location.
Ja, dann finde ich das sehr spannend. Und das ist auf jeden Fall das Erste, was mir eingefallen ist.
Okay, jetzt musst du uns natürlich aber so ein bisschen mitnehmen. Was habt ihr denn gemacht? In dem Fluss? An dem Fluss?
Ja, wir haben eine Flusswanderung gemacht. Das heißt, es gab mehrere Orte.
Mhm.
Und man kann sich das so vorstellen, dass da eigentlich Steine in allerlei Farben sind, die an diesem Fluss irgendwie entlang gehen, und man hat ringsrum grüne Berge, die bis oben zum Teil noch schneebedeckt sind. Also einfach malerisch schön. Und wir sind diesen Fluss nackt hochgelaufen, komplett nackt an einem wunderschönen sonnigen Tag. Und allein das war eine sehr befreiende Erfahrung. Und dann unter den Augen dieser riesigen Berge quasi in diesem Tal auf so einem Flussbett Sex zu haben, das ist irgendwie sehr eindrucksvoll.
Guckst du dir dein Material dann an als Masturbationsunterstützung?
Kann vorkommen.
Ich möchte eigentlich gar nicht zu vorsichtig in meiner Wortwahl werden.
Wolltest du Wichsvorlage sagen? Es ist vorgekommen, ja. Mhm. Ja.
Gehört das auch zu den Top-Videos, oder ist das was so heilig ist, dass es sich nicht abnutzen darf?
Und das, aha. Ja, das ist wie ein sehr guter Song, man darf ihn nicht so oft hören. Mhm. Also es gibt ja Team so, manche hören die Songs dann auf Repeat den ganzen Tag durch. Mhm. Ich bin so, wenn ich ein sehr gutes Video gemacht habe oder ein für mich sehr ästhetisches Video oder eben Musik finde, die ich besonders gut finde, dann halte ich sie mir in Ehren und möchte sie nur an besonderen Momenten genießen.
Okay, finde ich gut. Schön. Das klingt sehr, sehr schön. Das war nicht BDSM-Sex, sondern...
Doch, hatte schon auch. Okay. Aber ich muss dazu sagen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen. Es gibt ja im BDSM verschiedene Rollenzugehörigkeiten. Mhm. Ich habe von meinem Naturell her auf jeden Fall eher dominante Anleihen. Mhm.
Und bis jetzt hast du auch ausschließlich von Dom-Rollen erzählt, oder?
Genau, habe auch bisher nur davon erzählt. Es ist aber ein bisschen gekippt nicht, aber es hat sich ausgeglichen. Also ich bin heutzutage viel switchier unterwegs und ich finde es viel spannender, mit einer Person sexuell aktiv zu sein, die sich auch als switchy erlebt, weil das natürlich die ganze Bandbreite abdeckt. Und außerdem habe ich im Laufe der Jahre auch viel mehr Gefallen daran gefunden, mich führen zu lassen. Ich glaube auch einfach deshalb, weil mir in meinen Teenagerjahren und in meinen Adoleszentenjahren sehr daran gelegen war, irgendwie mich darin zu fühlen, auch Verantwortung zu übernehmen und Führung zu übernehmen und dadurch vielleicht auch eine gewisse Bestätigung zu erhalten oder ein Selbstverständnis, dass ich dazu in der Lage bin und dass ich Kontrolle auch übernehmen kann. Und im Laufe der Jahre ist das immer weniger wichtig geworden für mich. Und ich habe viel mehr Gefallen daran gefunden, die Kontrolle abzugeben und mich mal führen zu lassen. Und in diesem Prozess bin ich gerade da ziemlich ausgeglichen. Ich glaube, ich könnte auch prinzipiell jemanden daten, der gar nicht unbedingt BDSM so haben muss, solange man da jetzt nicht auf die besagten drei Stellungen zurückgehen muss und die dann quasi der Rahmen wären, bin ich da relativ offen. Also BDSM spielt immer noch eine Rolle in meinem Leben, aber nicht mehr so viel wie früher. Und meine Rollenzuschreibung ist dementsprechend auch nicht mehr so wie früher Dom oder... Tatsächlich gibt es auf FetLife, das ist die größte mit Facebook vergleichbare Fetisch-App und eine Art Forum, ein soziales Medium, wo man sich selbst darstellen kann, wo man Videos hochladen kann, in Gruppen gehen kann, man kann sich connecten. Das war sehr prägsam auch für mich im Laufe meiner BDSM-Journey. Und da hatte ich immer die Rollenzuschreibung Primal Predator. Da, also Primal heißt so dieses Instinktive, geht. Und es gibt andere BDSM-Praktizierende, vor allem aus der Dom- und Sadismus-Ecke, die sich sehr viel mit ihren Tools beschäftigen, also die ihren Koffer mitbringen mit ganz vielen verschiedenen Peitschen und was sie nicht alles drin haben.
Nervenrädchen und...
Genau. Ja. Und das war nie mein Ding. Also ich finde... Tatsächlich ist der Instinkt und dass meine Hände quasi und mein... wie soll man sagen, eigentlich das Triebhafte an sich, das Wirkungsvollste und für mich Intensivste waren und alles, was davon ablenkt, zum Beispiel Shibari auch, ja, also alles an Seilspielen, an Bondage und dergleichen, finde ich ästhetisch schön, aber muss ich jetzt auch nicht haben in meinen eigenen vier Wänden. Mhm. weil es so ein bisschen eigentlich alles davon ablenkt, was man machen könnte, wenn man einfach nur seinen ureigenen Instinkten folgt. Mhm. Also da bin ich primal unterwegs, könnte man sagen. Beziehungsweise das war die Rollenzuschreibung, die ich im Laufe meiner 20er mir gegeben hatte. Und mittlerweile bin ich da, wie gesagt, eher switchy und offen für was auch immer die Verbindung mit sich bringt, die ich gerade da habe. Also wenn ich jemanden treffe, der eher dominant ist, dann bin ich dann das weniger. Und dann ist das vielleicht, solange das irgendwie sich natürlich und richtig anfühlt, genau das Richtige. Mhm. Ja.
Eigentlich wollte ich jetzt übergehen zu hey, und dann hattest du ja deine letzte Beziehung wieder, ne, und so. Das mache ich gleich, weil du hast gerade von Primal gesprochen. Ich hatte bis jetzt noch niemanden im Podcast, der das spezifisch schon angesprochen hat. Mhm. Als du das gesagt hast, die Szene, die mir in den Kopf gekommen ist, sofort, ist irgendeine Waldhütte, du hast 5 Minuten zum Losrennen, let's go. Hast du sowas schon mal gespielt?
Ja.
Oh, wie ist es? Also vielleicht alle, die diese Primal Play Sachen nicht kennen. Also das Spiel ist sozusagen, einer ist der, die Gejagte, ne, und flüchtet durch den Wald, und der die Jägerin verfolgt und kann dann mit dir machen, was du möchtest, wenn du gefasst wirst sozusagen. Ne? Das kannst du natürlich Outdoor spielen, Indoor. Habe ich das ungefähr so passend beschrieben?
Das ist eine Spielart, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Muss man dazu sagen, wir hatten es ja von Consent. Und da sprechen wir jetzt von einem noch delikateren Bereich, nämlich dem Meta-Consent. Also der Frage, wenn du mir jetzt erlaubst, dies und jenes zu machen, aber in dem eigentlichen Spiel Nein sagst, weil das Teil des Spiels ist, dann sprechen wir ja schon wieder von einer Meta-Ebene, in der man wirklich erstmal die Handlungsmacht begriffen haben muss, die damit einhergeht, und auch das Risiko. Also es ist nochmal eine andere Verantwortungsebene und eine andere Form von Vertrauen notwendig. So. Genau, aber ja, in dieser Form, wie du es beschrieben hast, habe ich das auch schon erlebt und kann sagen, es ist sehr aufregend.
Glaube ich.
Es ist sehr intensiv. Gerade auch, weil in der Natur, also es ist tatsächlich so ähnlich, wie du beschrieben hattest, ist das mal gewesen, auch auf einer Insel im Mittelmeer, wo wir in der Nacht an einem vereinsamten Strand waren, und dann war es auch 30 Sekunden Zeit ab jetzt, und dann galt es einzufangen und dann zu entführen quasi. Und ja, was möchtest du darüber wissen?
Nee, ich habe einfach nur gedacht, das ist eigentlich das, was ich mit Primal am meisten verbunden habe.
Ja.
Und ob das auch so das Klischee ist oder ob es da auch noch andere Spiele gibt, die genau da reinfallen, die sich sehr von nicht Primal unterscheiden. Einfach weil ich da bis jetzt noch niemanden im Podcast hatte.
Ich glaube, was man so ein bisschen damit in Verbindung bringt, ist so ein animalistischer Zugang, könnte man sagen. Also, dass ich auch, wie ich schon meinte, eher laut bin und jetzt nicht einfach stillschweigend mit 100 Peitschenhieben da zu meinem Genuss komme. Das reizt mich halt irgendwie gar nicht so, sondern dass es durchaus irgendwie so ein bisschen triebhaft und ja, animalistisch zugehen darf, und dass man sich auch mal beißt und kratzt, also gegenseitig auch, und das Ganze irgendwie ein bisschen wilder ist, anstatt ein steriles Abarbeiten mit Instrumenten, sondern es ist ein instinktiverer Zugang vielleicht dazu.
Mhm. Ja. Cool. Jetzt mache ich aber den Switch.
Alles klar.
Du warst jetzt in einer Beziehung und gegen Ende habt ihr beschlossen, wer sind wir eigentlich, wenn wir keinen Sex haben? Lass uns das ausprobieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Jetzt habt ihr euch getrennt.
Ja.
War diese gemeinsame Enthaltsamkeit schon in einer Phase, in der eine Trennung im Raum stand, und das war eben ein Versuch zu schauen, wer sind wir ohne Körperlichkeit, beziehungsweise Körperlichkeit hast du ja auf ganz viele andere Arten, und wenn du keine Sexualität auslebst, aber Ne? Also war das schon Teil eines Trennungsprozesses oder ist das losgekoppelt davon?
Ich glaube, es war schon Teil dessen. Ich bin derjenige, der sich im Endeffekt getrennt hat und ich habe auch schon währenddessen gemerkt, dass das für mich eine Möglichkeit war, sich wieder vielleicht näher zu kommen, wie es im Alltag damals nicht mehr so passiert ist und auch dadurch, wie gesagt, eine Form von Wertschätzung aufrechtzuerhalten, dass man sagt, wir konzentrieren uns gerade mal auf uns jeweils selbst und was uns gut tut. Und wenn wir miteinander sind, dann sind wir nicht in unseren routinierten sexuellen Praktiken, sondern wir sparen uns erstmal richtig auf und gucken, was das mit uns macht. Und gerade in einem Bett zusammen zu schlafen, wo man ja auch im Halbschlaf manchmal instinktiv irgendwie sich näher kommen könnte oder am Morgen, wo man gemeinsam aufwacht, das ist schon mit Herausforderungen verbunden gewesen, aber das war eben auch schön, also dann zu merken, ich will dich gerade und ich merke, du möchtest mich auch, aber wir haben jetzt diese Herausforderung, gemeinsam zu bestreiten. Mhm. Also das war schon eine schöne Sache an sich. Und ich hatte auch das Gefühl, ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Projekt, an dem ich gearbeitet habe und habe dafür sehr viel Kapazitäten gebraucht und hatte so ein bisschen mir auch auferlegt, diese Zeit zu nutzen, um quasi in so einem professionellen Rahmen eine andere Aufmerksamkeit, einen anderen Fokus an den Tag legen zu können. Und das war auch halt mit ihr besprochen quasi, dass wir gesagt haben, okay, dieses Projekt geht jetzt bis dann und dann und in dieser Zeit zählen gerade mal andere Dinge. Mhm. Und dementsprechend, ja, also es hat uns in gewisser Weise wieder näher zueinander gebracht. Und es war umso intensiver, da miteinander wieder zu schlafen, als diese Zeit vorbei war auch.
Ja. Oh, erzähl, wie war das erste Mal nach der Phase?
Ich bin ungefähr so schnell gekommen wie damals mit 14. Also, das war auf jeden Fall ein Akt für sich. Das war ja sehr intens, mhm. Sehr, sehr schön, sehr kurz, die erste Runde. Und es war halt natürlich viel sensibler alles. Also rein körperlich zu merken, man reagiert auf Berührungen viel intensiver. Man hat das Gefühl, wirklich ein bisschen ausgehungert zu sein. In einer so sexuell saturierten Gesellschaft, in der wir leben und vor allem ich auch mit meinem Pornokonsum über einen langen Zeitraum natürlich irgendwie das Gefühl hatte, dass Sex allgegenwärtig ist. Mhm. Hab dann in dem Zeitpunkt war es, glaube ich, 2 Monate komplett ohne Masturbation und Pornos und 6 Wochen, glaube ich, ohne Sex, irgendwie sowas.
Das war innerhalb der Beziehung, ja. Die Phase? Mhm. Mhm.
Dann wieder das zu spüren, war natürlich durch seine Intensität irgendwie ein neues Erleben und auch, dass ich festgestellt habe, ja, das ist gerade der Weg. Also der Weg ist gerade weniger ist mehr und genauso wie, man könnte das vergleichen vielleicht mit dem Handykonsum, den wir alle haben, mit unseren Dopaminausschüttungen. Man hat ja nur ein gewisses Arsenal an Dopamin und anderen Neuronen, die ausgeschüttet werden können. Und wenn man erstmal versteht, wie, oder für sich selbst nochmal begreift, wie viel schöner es sein kann, wenn man die in Maßen genießt, dann ist man vielleicht vorsichtiger mit so Sachen wie routiniertem Masturbieren, was für mich vielmehr auch manchmal Einschlafhilfe war, als, wie gesagt, einer Lust entstammt. Und deswegen, ja, auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich empfehlen kann. Wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid, macht mal ein paar Wochen Pause und guckt, was das mit euch macht. Ich glaube, da kann man viel von lernen.
Schon krass, ja. Also du hast ja jetzt wirklich dann komplett jegliche sexuelle Stimulation eingestellt in der Phase, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und da musst du mich vielleicht auch korrigieren. Aber du hast jetzt im Laufe unseres Gesprächs Begriffe wie aufregend und spannend und intriguing hast du nicht gesagt. Du hast, glaube ich, gar nicht so einen Hang zu Anglizismen wie ich. Aber ist das der rote Faden, die Suche nach dem Kick, nach dem echten, intensiven Erleben. Und dementsprechend, weil sich das auch über die Jahre durch die Häufigkeit abnutzt, jetzt ein ganz neuer Ansatz, dieses echte, intensive zu finden?
Mhm. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich habe wahrscheinlich auch in der Rückschau, wenn ich gucke, wie ich Sexualität sehr früh für mich entdeckt habe, mich sehr früh ausprobiert habe. Ich war immer einer der Ersten in meinem Umfeld. Hatte als Teenager immer deutlich ältere Freundinnen auch und habe da immer viel versucht von zu lernen. Und bestimmt ist es auch meinem Naturell da entsprungen, dass ich da Adrenalin gesucht habe, dass ich dieses, was kann es noch geben? Und dann ist man beim Thema BDSM und auch da kann es noch extremere Spielarten geben. Auch hier ist weniger wahrscheinlich mehr und ich befinde mich in einem Zeitpunkt meines Lebens oder in einem Zeitpunkt meines, ja, wahrscheinlich auch Reifeprozesses, wo ich das Gefühl habe, dass ich gerade nach wenigen bedeutsamen Momenten suche, anstatt den vielen aufregenden, die wahrscheinlich dann in dem Moment aufregend sind, aber nicht nachhaltig was mit sich bringen, was mich bereichern könnte.
Hm. Und auf dieser Reise bist du ja jetzt gerade.
Mhm.
Was glaubst du, wie es für dich weitergehen wird?
Ich weiß nicht, wie viel BDSM in meinem Leben eine Rolle spielen wird. Bestimmt weniger als in meinen Mitte 20ern, weil ich es damals ein bisschen auch als Identitätssuche für mich begriffen habe und auch als Identitätsmerkmal, was jetzt nicht mehr so sehr der Fall ist. Ich würde mir aber wünschen, von den Erfahrungen, die ich da hatte, zehren zu können und ein erfülltes Sexualleben zu haben. Und da ein bisschen dem Credo zu folgen, mit den Personen, mit denen ich mich wirklich wohlfühle und wo auch mein Nervensystem darauf reagiert und sagt, hier kannst du dich fallen lassen und kannst in welcher Situation auch immer dich geborgen fühlen, dass ich mich mehr mit solchen Menschen umgebe und da sexuelle Erfahrungen mache, die vielleicht nicht immer High Intensity sein müssen, aber dafür irgendwie wohltuend.
Das war jetzt so schön, dass ich gar nicht fragen möchte, ob du noch Abschlussworte hast.
Dann habe ich auch keine.
Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.